Ich glaube, ein ganz guter Hinweisgeber, und wenn man Emotionen wirklich als Hinweisgeber sieht, mehr nicht, nur als Hinweisgeber, ist wirklich, wenn du merkst, oh,
da kommt was,
da ist eine Wut. Und dann, es gibt ja den schönen Frankl-Spruch, zwischen Reiz und Reaktion, da gibt es einen Raum. Das ist genau der Raum, dann zu sagen, was triggert mich hier jetzt gerade? So. Und von diesem Punkt aus zu sprechen.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ehrlichkeit ohne Nächstenliebe ist einfach nur Grausamkeit und Freundlichkeit ohne Ehrlichkeit ist einfach nur Manipulation. Unter dieser zugegebenermaßen sehr TikTok-mäßig klingenden Weisheit steht die heutige Folge der Familienpackung. Frisch vom Küchentisch, unser Freitagsthema. Ich darf meine Mutter gegenüber mir im Podcaststudio begrüßen. Hallo Mama.
Hallo.
Du bist Psychologin, Psychocoachin, Gefährtin,
Mutter,
Therapeutin, Begleiterin und allem voran eine Person, mit der ich ehrlich sein kann.
Ja.
Und das finde ich sehr schön. Und in der heutigen Podcast-Folge soll es im freien Gespräch so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, soll es darum gehen, wie man ehrliche Kommunikation in einer Beziehung erhalten kann. Und vor allem, wie diese Ehrlichkeit richtig ankommt.
Und du bist Sohn,
genau.
Musiker und Gartenlandschaftsbauer
und die jugendliche, Kompetenz. Komponente hier im Podcast.
Kompetenz.
Und wir begrüßen euch ganz herzlich heute zu der Folge Ehrliche Kommunikation. Und ich habe mir dazu gedacht,
Wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen?
Ja,
kannst du mir das mal erklären?
Okay, klar, kann ich machen. In meinem Freundeskreis und auch bei uns in der Familie und generell mit Leuten, mit denen ich mich jetzt, wenn die Jahreszeit einmal mehr früh dunkel wird, verabrede ich mich irgendwie gerne zu Telefondates. Und das hatte ich jetzt die letzte Woche über und habe nicht nur mit der Familie aus Hamburg telefoniert, sondern auch mit Freunden aus Hamburg. Habe mich gestern Abend mit einem alten Kumpel getroffen, hatte in dieser Woche auch eine Personalversammlung auf der Arbeit, die sehr, sehr gut besucht war. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht über Interna plaudern oder so, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, also eigentlich ist ja für den Personalrat innerhalb eines Betriebes das schon erstrebenswert, wenn viele Menschen zur Personalversammlung kommen. Gleichzeitig ist natürlich auch das massenweise Auflaufen von Leuten bei der Personalversammlung ein Indiz dafür, dass sich die Belegschaft Gehör verschafft. Will. Und da denke ich, geht es in vielerlei Hinsicht, nicht nur in meinem familiären Kontext oder im Kommunikationskontext in meinem Freundeskreis, sondern auch eben bei der Arbeit um tatsächlich ehrliche Kommunikation. Und das Spannende ist jetzt, dass ich mich dann erstmal fragen musste, wie schaffe ich das eigentlich, ehrlich zu kommunizieren? Weil wenn ich so in die Selbstreflexion gehe, dann merke ich doch, dass auch meine vermeintlich ehrliche Kommunikation vielleicht doch gar nicht so ehrlich ist, wie ich mir selbst immer gerne attestiere. Weil da vielleicht eine persönliche Agenda hintersteckt, weil sie vielleicht doch nicht wirklich an meine Bedürfnisse angepasst ist und von mir bedürfnisorientiert vermittelt wird, was ich brauche, sondern es immer darauf abzielt, den Gegenüber eigentlich zu bewegen. Also es geht nicht darum, dass ich mich bewege und fortentwickle, sondern ich möchte bei dem Gegenüber eine Reaktion auslösen. Und ich denke, dass mit dieser Prämisse eine ehrliche Kommunikation schwierig ist.
Ja.
Und deshalb habe ich mich gefragt, was kann ich da tun, um darauf zu achten? Und wie kann ich da besser werden in diesen Zwecken.
Ja, das, was mir jetzt dazu einfällt, und ich bin ja gar nicht vorbereitet diesmal in Wirklichkeit, das fängt ja schon an damit, dass wir jetzt jeder ein eigenes System sind. Ja, ein eigenes System, das besteht aus Gedanken, aus Beobachtungen, aus Erfahrungen, aus
Erinnerungen.
Ja, und auch generationenabhängig ist, ne?
Prägung,
genau. Und das, was viele Menschen machen, ich will mich da gar nicht ausnehmen, ist, dass du sagst etwas und ich bewerte das. Mhm. Beziehungsweise ich schaue, wie weit passt das in meinen Kosmos. Ich nenne das jetzt mal meinen, ne? Mhm. Also meine Wahrheit.
Deine oder
nenne
es da,
meine Wahrheit, meine mhm. innere Welt, wie auch immer. Wie weit passt das?
Mhm.
So. Und in den meisten Fällen machen viele Leute dann fangen an, das zu bewerten oder zu vergleichen oder sowas. Ja. Und wenn du jetzt eine Verhaltensänderung bei jemandem anders einläuten willst, das ist ja auch durchaus ein Coaching-Thema.
Ja, kann ich total verstehen. Klar, da gibt's bestimmt Tricke und Kniffe.
Genau, ja, das gibt's vielleicht auch. Aber dann ist ja erstmal wichtig, überhaupt das andere System zu verstehen. Also warum macht jemand das oder warum fällt dir was auf und dein Mitbewohner, dem fällt das nicht auf, ja? So, und dann kannst du natürlich dich hinstellen und sagen, du lieber Mitbewohner, du hast schon wieder nicht den Müll runtergebracht oder die Wäsche gewaschen oder was auch immer, aber du weißt selber genau, wenn du so eine Ansprache hältst mit du, dann kann das bei dem anderen ganz viel Reaktanz hervorrufen.
Voll.
Und möglicherweise auch so dieses Gefühl von, ich muss jetzt in die Gegenwehr gehen. Ich muss jetzt, aber du hast ja auch nicht. Ja, so. Und dann bist du in keiner Kommunikation.
Genau, dann bist du einfach nur noch im Schuldzuweisen und dann ist diese Ehrlichkeit total nach hinten losgeschlagen.
Genau.
Weil du wolltest ja eigentlich ursprünglich für, wenn wir jetzt beim WG-Beispiel und beim Müll rausbringen bleiben, ne, für das Allgemeinwohl, für die Küche und vor allem auch für deinen Platz in der WG, und ich rede jetzt von demjenigen, der anprangert, bedürfnisorientiert für dich äußern, dass es zu dreckig ist und dass du gerne in einem gemeinsamen Aufenthaltsraum für ein bisschen mehr Sauberkeit sorgen würdest.
Genau.
Und ich denke, der erste wichtige Punkt für die ehrliche Kommunikation ist die Ich-Botschaft.
Ja, genau.
Also da bin ich total bei Erich Fromm, der das ja auch vor allem gerade in Beziehungsthemen und die Kommunikation zwischenmenschlich, auf zwischenmenschlichen Ebenen in vielerlei Hinsicht toll beschrieben hat. Die Ich-Botschaft und das Bedürfnisorientierte wirklich aus mir herauskommende, kompromissfördernde Gesprächsklima aufrechtzuerhalten.
Genau. Und jetzt bist du bei etwas ganz Entscheidendem, nämlich der Frage, warum triggert mich das so? Ja, also wenn wir jetzt bei der Küche bleiben, warum triggert mich jetzt so eine unaufgeräumte Küche? So, weil in dem Moment, wo du sozusagen so eine Innenschau betreibst, schaffst du eine Distanz. Und du schaffst, wenn du jetzt dann sagst, weißt du, ich merke einfach, dass ich mich wohler fühle in einer aufgeräumten Küche, dass ich das schöner finde. Und ich würde es total gut finden, wenn wir irgendwie schauen könnten, wie können wir das so abwechselnd machen, weil wir leben ja hier beide oder so. Ja, dann schaffst du erstmal eine Distanz und dadurch, dass du von dir selber redest, hat der andere nicht das Gefühl, du bist jetzt auf Angriff. Ja, also das ist das eine und dann kannst du eben konstruktiv auch sein, indem du mit der anderen Person, die dann vielleicht sagt, ja, ich habe gerade so unglaublich viel Stress auf Arbeit und ich bin dann froh, wenn ich nach Hause komme und meine Beine hochlege, dann kannst du vielleicht mit dem einen konstruktiven oder einen Kompromiss erarbeiten, dass du dann sagst, okay, vielleicht am Wochenende, wenn du nicht arbeiten musst. Und ich mache das in der Woche oder irgendwie.
Oder du montags, mittwochs, ich dienstags, donnerstags.
Zum Beispiel.
Und ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil wenn wir natürlich bei überquellenden Mülltonnen in WG-Küchen bleiben, dann fühle ich mich da natürlich selber total angegriffen, weil ich ja auch schon meinen WG-Werdegang hinter mir habe. Und nicht nur habe ich diese Gespräche schon mit Leuten geführt im Zweifel und wurde da irgendwie im gemeinsamen Zusammenleben in meine Schranken verwiesen oder mir wurden Grenzen oder halt eben Bedürfnisse von anderen Menschen aufgezeigt, sondern ich habe natürlich dann auch im weiteren Verlauf die Erfahrung gemacht, dass es jetzt auch gar nicht so lange dauert, den Müll rauszubringen. Also, dass da dann natürlich auch eine Erwartungshaltung gegenüber dem anderen mitspielt. Zumindest wenn ich jetzt von mir als Paul rede und deshalb triggern mich dann solche Geschichten, wo ich bedenke, ey, wenn ich das hinkriege, ich total verpennter 30-jähriger Halodri, dann kriegst du das doch allemal hin. Und das hat dann auf der einen Seite damit zu tun, dass ich natürlich nicht viel Gutes an mir selber lasse. Und
Da bist du ja schon beim Nächsten. Da bist du ja eigentlich schon bei der Ironie. Ne, weil es gibt ja auch Menschen, die dann ironisch werden. Also die was weiß ich, eigentlich läuft etwas gegen ihren Plan oder irgendwas läuft schief.
Werte, Vorstellungen, wie auch
was
immer.
Was auch immer. Mhm. Und dann ist es ja eine Form von Ärger mitzuteilen. Aber auf eine, ja, auf eine ironische Art und Weise. Also meinetwegen zu sagen, ja, weißt du so, wie die Küche aussieht, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitermachen, dann können wir hier gleich irgendwie ein Happening machen. Oder
Pilz,
so.
Pilzlabor.
Ein oder ein Pilzlabor oder Schimmel, was auch ich, Labor oder sowas, ja. Oder wollen wir den Käse nicht noch draußen liegen lassen, damit es ein Schimmelkäse wird? Oder sowas, ja.
Und würdest du dann sagen, dass der Humor dahingehend eine Art Coping-Mechanismus darstellt? Also eine Art des Umgangs mit diesem Missstand?
Ich glaube tatsächlich, also auf der einen Seite schafft er ja vielleicht, wenn jemand anders auch ironisch ist oder so diese Sprache versteht, schafft das ja vielleicht einen Lacher und auch einen Gedanken, ja. Also ich weiß nicht, ob es eine Verhaltensänderung, aber es schafft erstmal ein Lachen, ja. Also und das schafft ja wieder, also Lachen schafft ja wieder eine Nähe. Also wenn wir beide über irgendwas lachen, weil ich denke, ja, du hast recht mit dem, was du da gerade eben überspitzt gesagt hast oder ironisch gesagt hast, hast ja wieder eine Nähe. Da kannst du dann natürlich wieder über, ja, Kompromisse oder über wie gehen wir jetzt damit um sprechen. Ne? Also es hängt davon ab, wie ist dein Gegenüber gerade auch gepoolt.
Klar.
Wenn der irgendwie gar nicht oder die gar nicht ironisch ist, dann kann das natürlich auch total nach hinten losgehen. Dann kannst du natürlich auch denken, oh.
Prall total ab und fällt dir dann ja, wieder so vor die Füße. Ne?
Und das ist ja das nächste Problem. Wie sage ich das so, dass jemand anders das nicht unbedingt jetzt komplett persönlich nimmt? Weil wenn es persönlich genommen wird, dann wird es emotional und dann wird es richtig
schwierig und
schwierig. Deswegen ist manchmal ironisch ja auch ganz lustig, also weil du das nicht direkt sagst. Also
weil es so die Schärfe ein bisschen rausnimmt. Und
rausnehmen kann, muss nicht. Ne? Mhm.
Also. Und ich finde, also zumindest in meinen Überlegungen zu dieser Folge sprichst du damit ein ganz, ganz wichtiges Thema an, und zwar Verbundenheit und Nähe. Mhm. Denn diese sind meiner Meinung nach eine Grundlage für ehrliche Kommunikation. Das klingt jetzt so banal, aber ich habe das Ganze mal auf eine langjährige Freundschaft bezogen. Mhm. Mein Mitbewohner ist jetzt gerade ausgezogen, sucht das große Geld im europäischen Ausland, aka der Schweiz. Und ich bin so lange mit diesem Menschen befreundet, dass ich das Gefühl habe, wir haben jetzt eine Art der kommunikativen Ebene erreicht, die ist postironisch. Also da braucht es die Ironie nicht mehr, sondern da kann man sich tatsächlich ehrliche Gedanken und Ansagen mitteilen. Und da steht das Bedürfnis des einen im Fokus der gesamten Beziehung. Also es ist zu einer Art Vertrauen gekommen, bei der man davon ausgehen kann, dass beide nur das Beste für die Beziehung im Sinn haben. Und das finde ich tatsächlich eine unwahrscheinlich starke Kommunikationsgrundlage, um dann auch ehrliche Kommunikation zu betreiben, weil sie ja häufig eine Abkürzung darstellt. Ne, also häufig setzen wir uns hin und reden ewig um den heißen Brei herum, weil wir uns nicht trauen, die andere Person zu verletzen.
Ja.
Habe ich einen Gesprächspartner, bei dem ich mir sicher sein kann, dass wir auf einem gemeinsamen Fundament stehen, habe ich das Gefühl, man kann sich eher auf Augenhöhe begegnen. Und diese Sachen landen im Zweifel dort, wo sie hingehören, und werden eben nicht vom Gegenüber persönlich genommen oder falsch aufgefasst.
Ja,
genau. Oder man kriegt es in den falschen Hals.
Ja, oder wenn sie, es gibt ja auch Menschen, die sind nachtragend. Also das hat bestimmt auch ich nehme was persönlich, aber ne, die sind nachtragend. Oder die merken sich das, so wie so ein Elefantengedächtnis. Das kennen da auch Leute, Menschen. Und das darf natürlich auch nicht sein, weißt du? Also das... Du klärst etwas in dem Gedanken oder mit der Idee, es ist jetzt hier ehrliche Kommunikation. Die kann ja auch mal hart sein.
Genau.
Also ich habe eine Freundin, mit der ich das angefangen habe, auch als wir noch jung waren, mit 20 oder so. Und ich fand das immer insofern, und auch mit meiner Mutter, ich fand das insofern immer toll, weil wir wussten, woran wir sind.
Genau.
So. Na, also es war dann ganz klar, es gab eine ganz klare Ansage oder was auch immer. Und dann wusste ich, okay. Und ich wusste auch, ich muss das jetzt nicht persönlich nehmen, sondern das liegt an der anderen Person, dass wir uns jetzt nicht treffen, weil die hat gerade keine Lust. So. Da ging es nicht um die Lust, mich zu sehen, sondern ging es darum, bin gerade nicht kommunikativ oder irgendwas.
Ich fühle mich einfach
so,
nicht danach.
Ich fühle mich dann nicht danach. Gut, und ich habe das dann auch nicht persönlich genommen, und das hält bis heute an. Also zumindest, meine Mutter lebt ja nicht mehr, aber mit dieser Freundin. Und dann ist die Sache für mich auch gegessen. Und wenn die für die andere Person auch gegessen ist, wunderbar. Besser kann es ja gar nicht sein.
Total.
So. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann so nachtragend sind und dann kriegst du das in irgendeiner anderen Situation, wo du selber gar nicht mehr dran denkst, kriegst das dann plötzlich wieder so aufs Butterbrot geschmiert und denkst du, okay. Mhm. Und da weiß ich, da fällt mir eine andere Situation ein, wenn ich in einer Kommunikation mit anderen Menschen etwas über eine Person sage, die daneben steht, dann wünsche ich mir eigentlich, dass diese Person sofort sagt, ey, das fand ich jetzt eben gerade nicht richtig. Oder das, wieso sagst du solche Sachen über mich oder so. Dann kann ich mich in dem Moment damit auseinandersetzen. Wenn jemand dann 4 Wochen später oder noch später kommt und sagt, du hast damals, ich weiß dir dann nicht mehr, was ich da gesagt habe. Also ich, ne? Das ist für mich auch ehrliche Kommunikation. Dann in dem Moment zu sagen, so stopp, ich fühle mich angegriffen oder da passiert gerade was und ich möchte das hier einmal klarstellen. Also das gehört für mich zu ehrlicher Kommunikation auch dazu. Und nichtsdestotrotz, auch wenn ich das ehrlich finde, und das hattest du ja eben schon am Anfang, kann es natürlich sein, dass ich das, also irgendwelche Beweggründe habe und bei dir eine Verhaltensänderung auslösen möchte, also dass das eigentlich das ist, was dahinter steht.
Hinter der Aussage, die du getroffen hast.
Genau, was ich aber ehrlich meine, kommuniziert zu haben. Also da sich auch immer mal wieder selber so zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich das und ist es jetzt auch wirklich ehrlich?
Und ich finde, das ist eine spannende Situation, die du ansprichst, weil wir befinden uns jetzt gerade, wenn wir in der Situation bleiben, in einem sozialen Raum, wo man in einer Gruppe steht und dann bekommt man das auf einmal aufs Butterbrot geschmiert. Du hast jetzt gerade von nachtragend geredet und ich habe mir die Notiz gemacht, dass ich denke, dass die ehrliche Kommunikation vor allem innerhalb eines Gesprächsklimas dann am besten funktioniert, wenn eine gewisse emotionale Sicherheit gegeben ist, wenn klar ist, es geht um Einfühlungsvermögen und wir bewegen uns hier in einem gemeinsamen Tanz und tanzen nicht nebeneinander oder gar übereinander oder voreinander und dass auch persönliche Offenheit gewertschätzt werden kann innerhalb dieses Raumes.
Ja.
Und da finde ich es wichtig zu trennen, in einer öffentlichen Situation, wo einem das so aufs Brot geschmiert wird, mag sich da die eine oder andere Person dann in diesem Moment halt eben nicht so emotional sicher fühlen. Also nur weil die also spannend, da, ne, wenn die eine Seite vermeintlicherweise ehrlich kommuniziert, heißt das nicht zwangsläufig, dass die andere Seite auch gerade auf demselben Fundament steht.
Nee, genau, das ist ja das, was du jetzt meinst, ist ja auf Augenhöhe kommunizieren. Ne? Und da ist eben auch grundlegend, dass es keinesfalls banal ist. Also Menschen müssen sich auch verstanden fühlen. Ja, also und ernst genommen fühlen. Ne? Und deswegen meine ich, du könntest ja jetzt auch in so einer Gruppengeschichte, könntest du ja auch sagen, kann ich dich mal kurz sprechen? Und mal in, weißt du, so zur Seite sprechen oder dich aus der Gruppe hinaus bewegen. Also du musst ja gar nicht damit riskieren, dass nun alle zuhören oder so, ne? Sondern du könntest ja auch sagen, darf ich dich mal kurz sprechen? Und dann kann die andere Person sagen, ja klar, was ist denn los? Und dann kann man das irgendwie klären oder so, ne? Und was da auch drin steckt, ist die Transparenz. Also es transparent zu machen, dass dich das jetzt gerade getroffen hat, was die andere Person über dich gesagt hat, zum Beispiel.
Ja, über dich gesagt hat, ist spannend, weil das ist dann wiederum für mich in diesem Fall keine ehrliche Kommunikation, weil damit dann klar über dich gerichtet wurde. Ne? Also es wird über dich geredet.
Wenn man
sich das Ganze bildlich vorstellt, dann steht man da als Person und die Worte fliegen so über deinen Kopf hinweg. Ne? Du kommst da gar nicht ran im Zweifel. Insofern denke ich, dass das Miteinanderreden vor allem der Imperativ sein sollte, gerade innerhalb der ehrlichen Kommunikation. Und dass die ehrliche Kommunikation aus dir herausgeführt wird zum Selbstzweck des Vermittelns der eigenen Werte, Ansichten und Sichtweisen. Also wie gesagt, dieses über dich reden, da bin ich direkt wieder im Du. Also da höre ich direkt diese zwei verdammten Buchstaben hintereinander, weil eben über dich geredet wird. Nicht ich rede, sondern ich rede über dich. Nicht ich rede über meine Bedürfnisse und das, was ich ehrlich kommuniziert will, sondern ich rede über dich. Und da ist meiner Meinung nach wieder Agenda mit drin.
Weißt du, wo mir das besonders auffällt? Also dieses über jemand anders reden. Ganz häufig bei Beziehungen.
Ja, total.
So, wo ein Paar, also ich kenne auch solche Beispiele, wo du abends mit einem anderen Paar verabredet bist und lustigerweise ist ja mal einer, also nicht kommunikativer, aber der redet mehr als der andere. Mhm. Und der andere, es gibt immer einen, der ist etwas stiller und einen, der mehr kommuniziert. Mhm. So. Und dann habe ich das schon öfter erlebt und ich bin mir sicher, dein Vater und ich haben das auch gemacht, ohne Ende. Auch wenn es mir jetzt nicht einfällt.
Natürlich nicht, man löscht ja immer gerne genau, so die Sachen, die man selber...
Diese unangenehmen Sachen natürlich, oder so. Ja, ja doch, ich weiß, dass ich das auch gemacht habe über deinen Vater. So, und dann sagt dein, also jetzt in dem Fall mein Partner, etwas über mich oder gibt vielleicht sogar was preis oder lacht sogar, weil irgendwie. Mhm. Und ich weiß, dass ich da manchmal an so einem Punkt war, ich dann echt gedacht habe, wie loyal bist du jetzt eigentlich? Mhm.
Beißt du dir jetzt auf die Zunge und schluckst das runter oder schießt zurück zum Beispiel?
Ja, genau.
Und das ist ja dann ganz spannend, weil eigentlich sollte man gegenüber dem anderen Paar natürlich als Hollywood-Einheit auftreten, ne? Mhm. Und also Hollywood-Einheit meine ich dahingehend, ne? Die Pärchen, die sich natürlich untereinander verstehen und dann zusammen über Dritte lästern, im besten Fall. Und gleichzeitig ficht man aber auch Grabenkämpfe untereinander aus, wenn dann das eben in solchen Seitenhieben im Zweifel auch ausartet. So ehrlich diese Seitenhiebe auch gemeint
die
werden.
Die sind super ehrlich. Kann eben dann eben auch sehr, sehr verletzend sein. Und das ist grauenhaft, wenn du daneben sitzt und du hast so ein Paar irgendwie, das sich da gerade vor deinen Augen
zerfleischt, genau. Ja. Und das Spannende ist, da sind wir wieder bei dem Zitat, welches ich eingangs zu dieser Folge gebracht habe. Ehrlichkeit ohne Einfühlungsvermögen ist Grausamkeit. Mhm. Und wenn ich das Einfühlungsvermögen als Partner in dieser sozialen Situation nicht besitze, zu sagen, hey, wir wollen uns oder ich will mich oder ich will dich in dieser sozialen Situation überhaupt nicht bloßstellen, aber ich merke, dort gibt es ein Thema, dann denke ich, dass die Art und Weise, wie du mit der Situation umgehst, zu sagen, hey, lass uns doch mal kurz rausgehen, lass uns das mal besprechen, das mag dann für die anderen am Tisch in der sozialen Runde eine seltsame Situation sein, weil man kennt das, dann gehen auf einmal zwei raus und dann wird's auf einmal ganz ernst und so weiter und so fort. Im Zweifel denke ich, dass das für die einzelnen Individuen doch von Vorteil sein kann, weil ich mir dann einen Raum nehme, in welchem diese Ehrlichkeit tatsächlich auch Platz findet und nicht eben von anderen Menschen mitbewertet wird. Mhm.
Ja, zum Beispiel. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ja, also klar, einerseits zuhören, aber auch in so einer offenen, respektvollen Haltung dem anderen gegenüber zu sein. Mhm. Und vielleicht auch diese Beziehungsproblemchen oder was auch immer das ist, auch im Zweier zu klären und nicht, wenn andere dabei sind und ich mich möglicherweise überhöhe oder erhöhe,
um besser dazustehen
und den anderen oder die andere dann klein mache oder so. Ne?
Das
passiert. Ja, genau. Mhm. Ich werte mich auf. Übrigens, in dem Fall muss ich jetzt auch tatsächlich gerade an die gescheiterte Ampel denken, die ja gut gestartet ist, also am Anfang, ne, und dann am Ende wurden Sachen durchgestochen, da war noch nicht mal eine Entscheidung gefällt und dann wurde aber schon was an die Medien weitergegeben vorher und so, wo die Kommunikation überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und was ich interessant fand, Volker Wissing, der ja als einziger FDP oder ehemaliger FDP-Minister im Amt geblieben ist, der hat im Zeit-Online-Interview gesagt, und das fand ich so schön, weil der ja über ganz viel über Kompromissbereitschaft spricht. Mhm. Und Kompromissbereitschaft heißt ja, ich höre mir erstmal deine Argumente an und dann also ich höre erstmal richtig offensiv zu und versuche zu verfolgen oder zu verstehen, was so die Idee dabei ist von einem Thema. Mhm. So. Und dann kann ich erstmal reflektieren im Sinne von, habe ich das jetzt überhaupt richtig verstanden, dass das und das und das die Fakten sind oder das und das und das, da wollen wir hin. Und dann könntest du sagen, ja, und dann könntest du das noch ein bisschen weiter ausbreiten. Und ich könnte Fragen stellen, statt sofort dagegen zu schießen, also sofort Gegenargumente zu finden. Ne? Mhm. Und Volker Wissing hat gesagt, das fand ich irgendwie super, Toleranz, und das hat ja auch was mit Toleranz zu tun, zu sagen, wir sind die Grünen, wir sind die FDP, wir haben unterschiedliche politische Vorstellungen, auch wie man das Land hier nach vorne bringt oder SPD. Der hat gesagt, Toleranz ist der Schlüssel zur Freiheit des Einzelnen in einer Gemeinschaft. Mhm. So. Und das fand ich total gut, weil das nämlich eigentlich auch wieder ganz viel Respekt beinhaltet. Mhm. Und dieses überhaupt es erstmal zuzulassen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, das ist ja, ja. Demokratie.
Ja.
Die ist zwar manchmal anstrengend, mhm. weil du musst Kompromisse finden in sehr unterschiedlichen Haltungen, mhm. aber am Ende des Tages kannst du Themen viel besser, umfänglicher bedenken oder dir anschauen, betrachten. Klar. So, als wenn du sofort sagst, nee, das ist nicht meine Meinung, mhm. so und du kriegst das jetzt zurück oder was auch immer. Oder da mache ich nicht mit und da mache ich jetzt meinen Visier runter. Ja.
Das schlägt für mich voll in die Kerbe für den schönen Spruch, man sollte zuhören, nicht um zu antworten, sondern um zu verstehen.
Ja.
Und ich versuche das selber immer häufiger zu machen. Mir ist auch völlig klar, dass es auch gerade tatsächlich in emotionalen Momenten, und da sind wir wieder bei ehrlicher Kommunikation, ne, jetzt nehmen wir die Situation, mit mir wird ehrlich kommuniziert, mich triggert das Ganze und jetzt warte ich gar nicht die Antwort des Gegenübers ab oder versuche die zu verstehen, sondern bereite eigentlich meine Munition vor.
Genau.
Für genau den Grabenkampf, den ich dann vor wem anders austrage.
Genau.
Und ich glaube, und es ist wahnsinnig schwierig dann tatsächlich meiner Meinung nach in Situationen mit anderen Menschen um einen herum, im persönlichen Zwiegespräch fällt mir das wesentlich einfacher, mhm. also in sozialen Gruppen dann da den Freiraum für zu finden.
Mhm.
Ich habe mich in der Vergangenheit auch schon echt wie ein Stiefel benommen dann in sozialen Runden.
Mhm. Was heißt das jetzt, wie den Stiefel benommen?
Na, einfach nur, weil ich mir in dem Moment nicht eingestehen konnte, dass ich jetzt zu Unrecht wütend bin. So, mhm. oder dass ich mich jetzt angegriffen fühle. Und warum denn eigentlich? Und mhm. dann war ich so wütend darauf, dass ich gar nicht verstanden habe, warum. Und dann bist du ganz schnell in den Selbstzweifeln und in der Selbstkritik. Mhm. Und die Wut bezieht sich überhaupt nicht auf den Gegenüber. Der mag nämlich was total Wahres über dich gesagt haben.
Mhm.
Man selbst verschließt aber die Augen vor dieser Wahrheit, weil man dem anderen auch die Deutungshoheit ja über das eigene Sein überhaupt nicht zuschreiben
ja,
will.
Ja, und möglicherweise eben, weil das eben unangenehme Gefühle triggert,
mhm.
ne, die du dann sehr stark wahrnimmst,
mhm.
da gibt's dann eben auch wieder Reaktionen. Also zum Beispiel, wenn du traurig dann wärst, also angenommen, das wäre etwas, was du schon kennst, weil das hast du schon öfter mal gehört oder schon als Kind oder weiß ich nicht. Viele Leute können dann diese Trauer nicht ertragen und dann kommt die Wut oben drüber.
Mhm.
Und die Wut ist dann das, wo dann eben auch bei dir das Visier fällt und du eigentlich gar nicht mehr zuhörst.
Mhm.
Ne? Sondern
wo man sich
nur noch
in
so
die
in
Luft
deinem.
Abschnürt, ne?
Ja, ja, also so, ich denke immer an dieses HB-Männchen. Ich weiß nicht, ob du diese Werbung noch kennst. Ich glaube, die ist aus den 50er, 60er Jahren. Aber, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Weil der immer irgendwie bei den kleinsten Anlässen wie eine Rakete in die Luft gegangen ist. So, ne? Und dann, klar, rauchen. Aber rauchen nützt dann auch nichts. Aber so, ja.
Verstehe schon. Ja, eine Zigarette hilft da im Zweifel auch wenig und es ist, denke ich mal, das Nikotin auch eher so eine Übersprungshandlung, um dann irgendwie den generell schon
gestressten Körper. Ja, du schaffst dann wieder einen
Körper.
Du verschaffst eine Grenze, ne? Also
ja,
wenn
weil,
du rauchst.
Klar, weil du dein Stresslevel wieder nach ja. unten senkst, ne? Weil du ja natürlich abhängig bist von diesem Nikotin und dann fällt halt durch die Einnahme dieser
Lass
Substanz.
Lass uns mal nicht so viel über das Nikotin reden, aber die Zigarette schafft halt auch eine Distanz oder du ziehst dich aus der Situation raus. Ja?
Verstehe ich. Mhm. Spannend.
Ja.
Scheiße, wieso rauche ich eigentlich noch?
Ja, weiß ich nicht.
Wieso rauchen wir eigentlich noch?
Ja, weiß ich auch nicht.
Wissen wir auch nicht, aber immerhin kommunizieren wir ehrlich. Und ich möchte ja auch mal ansprechen, wir laufen immer mal wieder als Mutter und Sohn so eine Stunde gemeinsam durch den Kiez, sind
ja.
auch schon gemeinsam durch den Wald gelaufen.
Das würde ich gerne übrigens mal wieder machen tatsächlich.
Durch den Wald laufen, mhm. ja, bin ich dabei. Durch unseren Forst, das ist ja kein Wald,
ja,
leider Gottes. Und gerade diese Gespräche sind es häufig, in denen ich finde, ehrliche Kommunikation wichtig, richtig und mir total leicht fällt.
Mhm.
Und das auf der einen Seite, weil ich dich natürlich als meine Mutter kenne.
Mhm.
Auf der anderen Seite, weil wir es etabliert haben, dass wir irgendwo uns Zeit füreinander nehmen
mhm.
und halt auch sagen, komm, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen zusammen und hören mal ein bisschen zu.
Und weißt du, was da noch hinter steckt?
Was denn?
Entschuldige, dass ich dich jetzt unterbreche.
Bitte, bitte.
Da steckt auch hinter dieses, du gehst ja nebeneinander. Also
mhm.
es ist ja was anderes, als wenn du am Küchentisch sitzt und dich die ganze Zeit anschaust. Du gehst nebeneinander miteinander und du tauscht Gedanken aus und du hast quasi den Raum gewechselt. Also möglicherweise sprichst du über ein Thema, das schon passiert ist oder ne, so. Also wenn es jetzt irgendwas gibt, was man sich ehrlich, wo man ehrlich kommunizieren sollte oder will, so, aber du bist nochmal in einer anderen, in einer anderen räumlichen Situation. Und tatsächlich ist dieses in Bewegung sein ja auch gleichzeitig eine Beweglichkeit im Kopf.
Total.
Ja, die ist es viel eher, als wenn du irgendwo sitzt und dann, vielleicht sollten Politiker öfter mal spazieren gehen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt auch ein wunderbares lateinisches Sprichwort dazu, und zwar solvitur ambulando. Es wird im Gehen gelöst.
Ja.
Und ich glaube auch, ne, jetzt, wir würden weit ausholen, wenn wir jetzt in unserer anthropologischen Evolution zurückgehen und sagen, wann sind wir sesshaft geworden? Aber ja, der Tapetenwechsel verhilft häufig zu ganz anderen Einsichten als das Herumtigern in den eigenen vier Wänden oder auch eben das Verbleiben in einer sozialen Runde, wo eben gerade ehrliche Kommentare, die im Zweifel dann verletzend aufgenommen wurden, weil sie eben nicht mit dem nötigen Einfühlungsvermögen innerhalb dieser sozialen Runde vorgebracht wurden, wo diese Räume dann vielleicht nicht die richtigen sind und man da tatsächlich ein paar Schritte gehen sollte, um das Ganze irgendwie so aus dem System zu kriegen.
Ja, genau. Und sich auch ein bisschen so neben sich zu stellen und zu sagen, okay, ich weiß, ich habe meine eigene Wahrheit, mein Sohn hat eine andere. Mhm. So, und ich höre jetzt erstmal zu, ganz nüchtern, also ohne das jetzt sofort einzuordnen, sondern wirklich erstmal, um zu verstehen, worum geht's denn eigentlich? Mhm. Ja. Also das ist ganz schwierig. Ich übe das, oder was heißt übe das? Ich muss das machen oder mach das, wenn ich coache, weil ich dann immer davon ausgehe, mir gegenüber ist ein völlig mir fremdes System und ich habe dann das weiße Blatt Papier und fülle das so langsam mit dem, was ich verstanden habe, indem ich halt erstmal wiederhole, was ich gehört habe.
Das so. Spiegeln.
Weil dann kann, genau, das Spiegeln. Dann, weil dann kann der andere oder die andere eben auch sagen, nee, so habe ich das nicht gemeint. Und dann komme ich so ganz langsam in eine Idee, was der andere, was den anderen jetzt wirklich gerade beschäftigt oder worum es jetzt wirklich gerade geht.
Das finde ich einen großartigen Tipp tatsächlich. Ich glaube, da muss ich mich selbst noch an ja etwas höhere Spiegelstandards gewöhnen. Aber ich glaube auch gerade Hand in Hand mit dem Zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten, ist das Spiegeln ein super Werkzeug, um wirklich zu verstehen. Und zwar tief zu verstehen, also tieferes Verständnis.
Und es schafft noch was anderes. Es schafft nämlich wieder eine Nähe. Mhm. Ja, weil ich mir wirklich die Mühe gebe, zu verstehen, was denn genau das Ding ist. Also was die Essenz ist von dem, was du mir da gerade erzählst. Mhm. So, ich kann das als Coachen mit fremden Menschen, wenn ich hier in der Familie bin.
Ja, klar, das ist man auf einmal das totale Baby. Ja. Und da ist dann viel zu viel zwischendurch schon passiert und dann ist man auch nachtragend und einem fällt dies ein und das ein.
Ja, dann gibt's noch das aus der Vergangenheit und so. Und klar. Dein Vater ist großartig da drin, dann immer zu sagen, du bist doch Psychologin, du musst doch eigentlich wissen.
Ja, genau.
Ja, aber das ist genauso, bin ich nur Psychologin.
Genau,
ja.
Das ist genauso wie wenn man mir als Gärtner ein Foto von einem kranken Blatt schickt und dann sagen, du bist doch Gärtner, muss da bitten, wer die Pflanze hat. Kann auch multifaktoriell bedingt sein, möchte ich mal so ganz politisch korrekt sagen.
Letzte Frage. Was nimmst du heute mit?
Ich nehme heute mit, dass für mich das Ziel einer ehrlichen Kommunikation ist, Handlungsräume aufzumachen, meine Antworten und meine Gesprächsführung tolerant zu gestalten und Raum zu lassen. Das heißt, wegzukommen vom Zwang, vom Überzeugungszwang, den man manchmal spürt, dass man jetzt dem Gegenüber unbedingt klar machen muss, das, sondern viel eher mit der Hilfe des Spiegelns ein tieferes Verständnis für eine kommunikative Basis zu schaffen.
Und wenn du jetzt an dein WG-Leben denkst und denkst, der Kumpel hat schon wieder die Küche nicht gemacht.
Oh, da freue ich mich tierisch auf eine Standpauke. Nee, also als jemand, der, ich bin ja Schlagzeuger, ne, deshalb Pauken und so finde ich immer gut. Aber gleichzeitig bin ich auch mit den Situationen, die wir jetzt im Privaten auch schon vor dieser Folge besprochen haben, jetzt wieder ein Stück weit weitergekommen, weil ich natürlich auch sehe, dass meine persönliche Agenda da zu einem großen Teil hintersteckt.
Ja.
Ne? Also ich muss mich da für mich darauf konzentrieren, tatsächlich bedürfnisorientiert zu argumentieren. Und das Spannende dann bei mir ist, dass ich das dann häufig wie... Ich weiß auch nicht so ganz, warum ich das mache, aber ich glaube, ich werde dann immer so ein bisschen manipulativ, weil mir dann klar ist, dass es indem man Bedürfnisse einbringt, wird es auf eine gewisse Art und Weise emotional. Und dann kann man immer diese Karte spielen, ja, du gehst ja nicht auf meine Bedürfnisse ein. So, und da brauche ich jetzt noch innerhalb der Ehrlichkeit, die Ehrlichkeit gegenüber mir selbst, halt zu sagen, nee, diese Agenda steht jetzt wirklich nicht davor oder die ist jetzt nicht der Motor hinter meiner Aussage, sondern ich kann mich dahingehend selbst regulieren und halt sagen, okay, das ist jetzt der Raum, den ich aufmachen möchte, das ist ein Kompromiss, den ich mir vorstellen kann und ich versuche eben nicht meine persönliche Agenda voranzutreiben, sondern den Handlungsraum zu öffnen.
Ja, mir fällt da noch ganz viel zu ein, aber das, was jetzt gerade so kam, war, das sind ja manchmal auch Werte, also eigene Werte, die man hat, zum Beispiel wie Zuverlässigkeit oder wie Gerechtigkeit oder so. Und die können ja durchaus sich dann eben auch melden, ja, dass du denkst, oh, ich mache hier zuverlässig immer die Küche sauber.
Ich bin ja das, wieso bist du
ja,
das
ja,
nicht?
Ja, 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 genau. Und da auch nochmal genau hinzugucken und dann vielleicht wirklich zu sagen, du, ich merke, für mich ist Zuverlässigkeit ein ganz hoher Wert. Also ich verlasse mich, ich bin gerne zuverlässig, ich stehe bereit, wenn irgendwas gemacht werden muss. Und ich merke, dass ich das manchmal auch von anderen Menschen erwarte. So. Also darüber könnte man auch ein Gespräch führen. Ja. Also weil ich würde dich ja jetzt damit nicht angreifen, sondern ich würde nur einfach sagen, so Zuverlässigkeit ist mir sehr wichtig und mir ist wichtig, dass du das weißt. So. Wobei ich wahrscheinlich dann auch eine Agenda im Kopf hätte. So, ja, vielleicht kriege ich ihn über die Zuverlässigkeit.
Ja, genau. Also es ist glaube ich, relativ schwer, da Vorurteile haltlos und auch ohne eigene Agenda wirklich frei von der Leber weg einfach ehrlich zu kommunizieren. Insofern finde ich das spannend, weil ich zwangsläufig mit mir in den inneren Monolog gehe und diesen Sachverhalt nochmal anders beleuchte.
Ja, und ich glaube, ein ganz guter Hinweisgeber, und wenn man Emotionen wirklich als Hinweisgeber sieht, mehr nicht, nur als Hinweisgeber, ist wirklich, wenn du merkst, oh,
Da kommt was,
da ist eine Wut. Und dann könntest du, ne, es gibt ja den schönen Frankl-Spruch zwischen Reiz und Reaktion, da gibt es einen Raum. Das ist genau der Raum, dann zu sagen, was triggert mich hier jetzt gerade? So, und von diesem Punkt aus zu sprechen. Ne?
Sehe ich total und finde ich ein super Schlusswort für diese heutige Freitagsfolge.
Ja.
Wir haben jetzt auch eine ganze Menge gesagt eigentlich zu diesem Thema und ich hoffe, dass ihr da draußen am Wochenende, was jetzt vor der Tür steht, ja, es schafft für euch, mit euch ehrlich zu sein und hoffentlich auch mit den Leuten, mit denen ihr euch umgebt, ehrlich und offen zu sein.
Genau. Ja, wir haben jetzt nicht über Menschen geredet, die man nicht so gut kennt. Würdest du da, das noch, interessiert mich jetzt noch kurz.
Ist für mich tatsächlich immer, wenn ich es schaffe, gegenüber völlig Fremden offen und ehrlich zu kommunizieren, empfinde ich das als Stärke.
Ja.
Weil ich dann ganz klar für mich sagen kann, hier sind meine Bedürfnisse, hier sind meine Ziele, hier sind meine Grenzen.
Ja.
So, hier, da hast du mein Paket, damit hast du eine, also spannend, ne? Also hier hast du mein Paket, aber hier hast du zumindest mal als jetzt mein fremder Gesprächspartner Anhaltspunkte, anhand derer du mein Handeln bewerten kannst und meine Aussagen.
Ja, und dann muss man vielleicht auch noch kurz, und das ist wirklich das letzte Wort, was ich jetzt dazu sage, auch nochmal gucken, weil ja Kulturen, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich kommunizieren. Also es gibt manche Kulturen, ich glaube, dazu gehört auch die deutsche, wo man klare Ansagen bevorzugt. Und es gibt eben auch Kulturen oder Menschen aus alten Kulturkreisen, die mit verschlüsselten Botschaften kommunizieren. Das muss man vielleicht manchmal auch noch bedenken. Jetzt reicht's aber.
Genau.
Wir wünschen euch ein schönes kommunikatives Wochenende.
Genau, redet mal ein bisschen miteinander und am besten sogar ehrlich. Und
wir
hören
uns wieder am Montag.
So.
Und am Dienstag gibt's dann ja das nächste Wahlspezial mit
Frank Staus
und deinem Vater.
Ja, wird spannend. Bis dann.
Finde ich auch.
Tschüss.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.